Eine Person, ist das die richtige Sarah? Wir haben eine ganze Menge. Ja, das ist er. Schön. Wir haben noch ein kleines Geschenk. Komm nur hoch. Keine Angst. Ja, letzte Woche war es einfacher. Ja, es kamen eine ganze Reihe Leute zu mir, die gesagt haben, aber ich muss doch hoffentlich nicht irgendwas sagen da oben. Das hatten wir früher. Früher musstest du am Mikrofon deine Bekehrungsgeschichte erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist, wann, warum, weshalb. Nicht bei uns. Ganz, ganz, ganz früher. Da sind Leute nicht Mitglied geworden, weil sie Angst hatten vor dem Mikro. Das muss man sich vorstellen. Willst du was sagen? Nein. Okay. Sarah, vielen Dank. Herzlich willkommen in der C3 Church. Ja, das war früher auch noch ein bisschen einfacher. Das war alles ein bisschen familiärer. Die Bühne hier ist jetzt schon mal eine andere Dimension. Und selbst Leute, die eigentlich schon geübte Redner waren, das tun sich ein bisschen schwerer hier oben. Und selbst ich muss meinen Platz erstmal finden hier. Aber so langsam geht's. Ist der René hier? Ist der Andreas Wetschewalde hier? Er ist hier. Kommst du mal nach vorne. Das wollte ich letzte Woche schon machen, da war also aber auch, war auch einer von den beiden nicht da. Aber ich glaube, der René hat Dienst und es schiebt sich und schiebt sich. Komm einfach mal nach vorne. Ich brauche mal ein Mikro. Da, danke. Komm doch mal her. Er hat doch keine. Der Grund, warum ich ihn hier nach vorne geholt habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, was im Moment so die letzten Monate durch die Medien gegangen sind, ist. Und zwar, Andreas ist Polizist. Wir haben einige Polizisten. Ist noch irgendjemand hier, der irgendwie im Polizeidienst ist? Da ist noch jemand. Wie kommst du dann auch noch nach vorne? Und dann komm nach vorne. Komm, komm, komm. Ich beobachte das hier schon eine geraume Zeit jetzt, dass unsere Polizei und die Leute, die in diesem Bereich tätig sind, so ein bisschen die Prügelknaben der Nation sind. Ihr seid beide. Was machst du genau, Andreas?
Also ich bin ein...
Jetzt.
Ja, jetzt. Also ich bin in Frankfurt bei der Polizei, beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main, dort beim 8. Polizeirevier. Ich war lange Zeit im Schichtdienst und momentan bin ich, das nennt sich Einsatz in Organisation. Das heißt, ich plane die Dienstpläne und die Einsätze dann für die Kollegen. Bin so von dem aktiven Geschäft, von der Straße ein bisschen weg und kümmere mich um die Kollegen.
Ja, das ist doch schon mal was. Keine Schichtarbeit mehr. Nein. Oh, und du?
Ja, ich bin seit letztem Jahr auf der Straße. Also ich bin nicht bei der Landespolizei, sondern bei der Stadtpolizei in Frankfurt. Und dort hauptsächlich alles, was mit Verkehr zu tun hat.
Okay, und was macht der René?
Der René ist am Flughafen, der ist bei der Wachpolizei, die sind für den Objektschutz eingesetzt.
Ah, okay, ja. Objektschützer können wir immer gebrauchen. Die Sache ist folgende, seit einigen Monaten ärgere ich mich, dass die Polizei in unserem Land so zum Prügelknaben geworden ist. Und das hat besonders eben auch zu tun gehabt mit der ganzen Geschichte, die an Silvester am Kölner Platz da passiert ist, das Jahr davor. Wurden sie als unfähig hingestellt. Dieses Jahr waren sie in Köln mit Präsenz und haben einen super Job gemacht. Und trotzdem sind die Medien nur am Meckern. Und ich finde es einfach nicht richtig. Wir sollten dankbar sein für die Leute, die so einen Job machen. Und ich meine, ich bin so ein bisschen in dieser anti-autoritären Zeit groß geworden, 68er. Und wir als Teenager, es ging immer nur die Bullen und auch alles sehr negativ und abwertend. Aber gegen das, was heute passiert, war das noch respektvoll. Und das ist nicht richtig. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch als Gemeinde hinter den Ordnungshütern, Polizisten und Wachleuten stehen können und dass wir das honorieren, was sie machen. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo Ordnung ist, wo wir diese Dinge haben. Und ich denke, ein kurzes Gebet stellvertretend für unsere ganze Polizeikräfte sollten wir tun. Lasst uns auch zusammen nochmal ausstehen. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, dass wir in einem Land leben, wo Recht und Ordnung ist, Herr. Und wir danken dir ganz besonders für unsere Polizeikräfte. Wir danken dir, Herr, dass sie bereit sind, die extra Meilen zu gehen, unzählige Überstunden zu machen, um unser Land zu schützen, Herr. Wir danken dir für ihren Mut, für ihre Einsatzkräfte, Herr. Wir danken dir, dass sie einen Hammerjob machen. Und Herr, wir kommen gegen alle Kritik und alles, was da draußen sich da zusammenbraut und immer wieder aufmachen will, Polizeikräfte zu diffamieren, Herr. Danke, Jesus. Wir beten für Weisheit, für Verständnis und Einsicht. Für alle, die sich in diesen Beruf hineinbegeben haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gebt denen nochmal einen riesen Applaus. Ihr dürft Platz nehmen. Das musste mal gesagt werden. Okay, Band, ihr dürft Platz nehmen. Gebt denen auch noch einen Applaus. Ja, es ist nicht richtig. Ich ärgere mich da. Und jetzt hatten sie gerade noch eine Talkshow gehabt vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wer die gesehen hat. Die Polizei, der Prügelknabe der Nation. Ist nicht richtig. Sie sollten so dankbar sein für das, was sie machen. 2 Millionen, ist das richtig? 2 Millionen Überstunden stehen gerade an bei den Polizeikräften. Kann das sein? 2 Millionen Überstunden. Das ist ein Haufen Zeug. Wow. Schön, ihr Lieben. Wir sind ja in einer Predigtserie. Und You're in the Army Now, ist der Titel unserer Predigtserie. Ist eigentlich ein falscher Titel. Ja? Wer sagt ja? Das kannst du doch gar nicht wissen, das weiß nur ich. You're in the Army Now. Wir sind aber nicht erst seit jetzt in der Army Now. Wir sind das seit dem Tag unserer Geburt. Und am Ende dieser Serie, da dürfte das auch dem Letzten klar sein. Wenn es etwas gibt, das uns als Gemeinde wirklich bewegt und antreibt, dann ist es der Wunsch zu erleben, wie Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Es gibt so gut wie keine Predigt von mir, wo das nicht in irgendeiner Form kommuniziert wird. Ist das schon mal aufgefallen? Es gibt fast keine Predigt. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich jemals eine Predigt gehalten hätte, wo es nicht irgendwo dieser Hinweis war, es geht alles darum, dass wir wachsen. Man kann über 1000 Dinge aus der Bibel predigen, aber alles muss am Ende dem ultimativen Ziel dienen. Es gibt als Gemeinde keinen größeren Auftrag, als Menschen für Christus zu gewinnen und sie zu Jüngern zu machen. Und der beste Weg, das zu erleben, ist, wenn wir selbst eben auch als Christen wachsen. Es gibt keinen besseren Weg, Menschen für das Evangelium zu gewinnen, als ein echtes, authentisches und ansteckendes Leben als Christ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch irgendeine andere Person zu Jesus Christus gekommen wäre, als durch einen Amerikaner namens Arthur Ferguson, den wir kennengelernt hatten in Australien. Und der uns 3 Monate ungefähr besucht hatte. Und mit jedem dieser Treffen ist irgendwas mit mir passiert. Und irgendwann war uns klar, Martina und mir, dieser Mann hat etwas, was wir nicht haben. Und das habe ich ihn eines Tages gefragt: Was ist es, was du hast, was mir fehlt? Und er sagt, keine Ahnung. Ich könnte damit zu tun haben, dass ich Christ bin. Und das war der Einstiegspunkt. Es war zum ersten Mal jemand da, der mir glaubhaft etwas vorgelebt hat und das mich beeindruckt hat, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, weil es einfach echt und authentisch war. Das war nicht einfach Religion. Und auf dem Weg bin ich Christ geworden. Ich hatte kürzlich ein längeres Telefonat mit einem Pastor, der von uns gehört hatte. Ich weiß ja, was da draußen los ist, aber die Buschtrommel trommeln. Ich kriege auf einmal Anrufe von Leuten aus ganz Deutschland. Und da hat auch ein Pastor angerufen, hat ein paar Fragen gehabt. Und eines der Dinge wollte er wissen, welche Art von Evangelisationen wir durchführen. Und ich sagte, gar keiner. Wir haben noch nie eine klassische Evangelisationsveranstaltung gemacht als Gemeinde. So mit Marktplatzeinsatz. Das haben wir noch nie gemacht. Und ich habe ihm gesagt, die Gemeinde ist bis heute ausschließlich durch das gewachsen, was ich so geistliche Mund-zu-Mund-Beatmung nenne. Alles alleine durch Freundschaftsevangelisation. Ich denke, wenn Gott uns irgendwo eine Tür aufmacht, wenn Gott irgendwo ein Bedürfnis dafür gibt, dass wir auch eine größere Veranstaltung machen sollten, dann gehen wir durch diese Tür durch. Aber mehr als alles andere sollte unser Leben der effektivste Wegweiser zu Gott sein. Da gibt es nur jemanden, der da was dagegen hat und einen erbitterten Krieg mit uns führt. Gegen jeden Einzelnen von uns und mit aller Härte gegen die Gemeinde Jesu. Und das Ziel ist immer das Gleiche. Die Gemeinde auszubremsen und möglichst kampfunfähig zu machen. Und leider gelingt es dem Teufel scheinbar ausgezeichnet. Was höre ich am laufenden Meter für traurige und erschütternde Berichte von Gemeinden, die zerstritten und gelähmt sind, wo das Feuer erloschen ist, die sich nur noch um sich selbst drehen. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Gast hier gehabt aus einer anderen Stadt, aus Norddeutschland. Und wir kamen so ins Gespräch und sie sagt, ach, was eine tolle Gemeinde das hier ist. Und sowas müsste es bei uns auch geben. Und dann kam ich mit der Person ins Gespräch und ich sage, ja, welche Gemeinde gehst du denn? Und er sagt so, im Grunde in gar keine. Ich habe sie alle durch in meiner Stadt. Es sind 8 freie Gemeinden. Alles vertreten, charismatisch, Pfingst, ist alles da. Aber sie sagt, es ist nicht eine Gemeinde da, die nicht zerstritten wäre. Und das brennt mir in der Seele sowas, wenn ich sowas höre. Sie sagt, egal wo ich hinkomme, überall der Wurm drin. Oh, ist das nicht schade? Deswegen sind wir mitten in einer Predigtserie, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, ob wir es wollen oder nicht. Und Satan kennt in dieser Auseinandersetzung keine Zivilisten und es gibt auch für ihn keine Kriegsdienstverweigerer. Und nochmal hier mein Hinweis an alle, die das Gefühl haben, das sei alles so ein bisschen eine militante Predigt, so mit Drill Sergeant und Waffen und Befehlen und all diese Dinge. Ich bitte darum, zuzuhören, denn diese militärischen Dinge, die ich als Beispiel aufführe, sind lediglich Bilder, es sind Metaphern. Aber ich meine, wenn du ins Neue Testament reinguckst, besonders die Briefe von Paulus, überhaupt das ganze Neue Testament, es ist alles in einem Umfeld geschrieben von Krieg und Aufruhr. Ich meine, da waren überall römische Soldaten. Paulus hat sie an jeder Ecke, du konntest sie, die waren überall. Es war überall Aufruhr. Die Leute hatten ein völlig anderes Verständnis, wenn es da um diese militärischen Dinge ging. Wir leben hier, die meisten von uns, Jahrzehnte im Frieden. Und Krieg und all die Dinge sind weit, weit weg. Aber die Bibel redet davon und Paulus gebraucht diese geistlichen Bilder sehr bewusst. Also, wir schießen nicht mit Gewehren auf unsere Gegner und wir haben auch keine Panzerfaust im Koffer. Das sind alles Bilder. Okay, hier ist der Bibeltext zu dieser Predigtserie. Das steht in 2. Timotheus 2. Da heißt es, sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und das ist heute der dritte Teil der Serie. Macht Sinn, sich die beiden ersten Teile auf unserer Website als PDF oder als MP3 runterzuladen, damit das Ding rund wird. Wir haben inzwischen einiges darüber gehört, was das bedeutet, sich anwerben zu lassen. Und obwohl wir uns entschieden haben, in dieser freiwilligen Armee zu dienen, gelten dennoch Gehorsam und Disziplin. Nicht, weil wir mit Gewalt dazu gezwungen werden, sondern aus Dankbarkeit für das, was Gott uns in Christus gegeben hat. Er ist unser oberster Befehlshaber. Aber nur weil sich jemand freiwillig als Berufssoldat zum Militärdienst einschreibt, kann er anschließend nicht hergehen und Anweisungen in Frage stellen. Ist das wahr? Wer hat gedient hier? Der Jens? Jens hat gedient. Warst du über dem Oberst oder unter? Unter. Wir können auch im Militärdienst nicht einfach hergehen, aber wenn wir freiwillig dabei sind und Anweisungen in Frage stellen. Jens, wie oft hättest du zu deinem Oberst sagen können, ihr Befehl passt mir jetzt gerade nicht? Ich schätze einmal. Einmal wäre gegangen. Das wäre das letzte Mal, aber einmal wäre gegangen. Selbst in einer freiwilligen Armee kannst du deinen Vorgesetzten nicht einfach sagen, also mit ihren Befehlen bin ich nicht ganz so happy. Das funktioniert nicht. Worüber wir vergangene Woche gesprochen haben, sind eben diese Anordnungen. Das sind Gottes Gebote und seine Anweisungen. Man muss das Handbuch kennen. Die Bibel ist unser Handbuch. Im Militärdienst gibt es auch ein Handbuch, in der Bundeswehr. Heißt, das ist schon zu lange her, das nennt sich der Reibert. Sagt ihr das was? Der Reibert. Da bin ich vor Jahren mal bei einer Recherche drauf gestoßen. Das ist das Handbuch für den deutschen Soldaten und das schon seit 1929. Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis, zentraler Sanitärdienst. Der Reibert soll dem Soldaten in gedrängter, leicht lesbarer Form das Grundwissen geben über Staat, Gesellschaft, die Bundeswehr, das Rüstzeug für praktischen Dienst und den Unterricht im Rahmen der militärischen Ausbildung. So steht es drin. Es soll einen Überblick über Auftrag und Struktur der Bundeswehr und ihrer Teilstreitkräfte sowie über die Ausbildung vermitteln. Und soll dem Reservisten als Nachschlagewerk dienen. So, jetzt pass auf, es ist interessant. Das Buch ist in 4 Abschnitte aufgeteilt. Erster Teil erklärt die Bereiche der inneren Führung, die rechtlichen Grundlagen, welche für Soldaten sowohl beim Wehrdienst als auch bei Auslandseinsätzen gelten. Im zweiten Teil werden die einzelnen Truppengattungen und der spezifische Auftrag der Bundeswehr im Rahmen der Sicherheitspolitik erklärt. Abschnitt 3 beschreibt die grundlegenden Aspekte in der Ausbildung, Formaldienst, Waffenausbildung, all diese Sachen. Und der letzte Teil gibt eine Übersicht über militärspezifische Rang, Gefahren und Kennzeichen. Es steht alles da drin. Das Handbuch für den Bundeswehrsoldaten. Es gibt nichts, was da vergessen wurde. Da heißt es an einer Stelle, am Ende des Baumes hört der Soldat mit der Kletterbewegung auf. Beim Erreichen des Berggipfels sind die Gehbewegungen selbstständig einzustellen. Berge und Hügel unterscheiden sich von ihrer Umgebung vorrangig durch ihre Höhe. Bei Beginn der Nacht ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Oder der hier. Ab einem Wasserstand von 1,20 Meter beginnt der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen und die Grußpflicht entfällt dabei. Ob das alles wirklich so drinsteht, ich weiß es nicht, aber das hat einer geschrieben. Was der Reibert für einen Bundeswehrsoldaten bedeutet, bedeutet die Bibel für uns. Und auch wenn sie ein Vielfaches ausführlicher ist, die grundlegenden Anweisungen lassen sich in 10 Geboten und zusammengefasst in 2 Grundgesetzen nachlesen. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ohne zu wissen, was in der Bibel steht, ist es nicht möglich, Glaube zu entwickeln. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und an der Stelle, auch deswegen, weil wir immer wieder auch eine Reihe junger Christen hier in unseren Reihen haben und ich immer wieder zu meiner Meinung dazu auch gefragt werde, hier einige Ratschläge zum Thema Bibel und Bibellesen. Erstmal zu den Übersetzungen. Ich werde immer wieder gefragt, welche Übersetzung ist denn die richtige? Die hebräische, die griechische, die Urübersetzung wahrscheinlich. Aber die wenigsten von uns verstehen das. Gibt aber inzwischen eine ganze Fülle neuer Bibelübersetzungen, auch in Deutsch, die sehr gut sind. Nicht alle sind wirklich zu empfehlen, aber ich denke, wer eine grundsolide und dennoch recht gut lesbare Bibelübersetzung sucht, der sollte sich die Elberfelder Übersetzung zulegen. Und offen gesagt, die sollte eigentlich jeder im Regal haben. Und auch, was meine Frau hier schon seit Jahrzehnten liest, die gute alte Lutherbibel von 84 ist durchaus okay. Die neue Übersetzung habe ich reingeguckt, die sie jetzt rausgebracht haben, da habe ich mehr Fragezeichen wieder gefunden als sonst was. Dann gibt es einen Haufen Bibeln in moderner Sprache, nichts dagegen, aber einige davon sind mehr Erzählung als Übersetzung und sind einfach zu ungenau für ein halbwegs seriöses Bibelstudium. Man kann auch mal eine Hoffnung für alle oder sogar eine Volksbibel lesen, aber das sollten Zweit- oder Drittbibeln sein und sollten sich vielleicht auch an einer Elberfelder Bibel messen. Ich versuche in meinen Predigten, Bibeltexte immer so verständlich wie nur irgend möglich zu gebrauchen. Und oft vergleiche ich bis zu 10 verschiedene Bibelübersetzungen. Aber am Ende ist es immer etwas, wenn ich was aus einer modernen Übersetzung übernehme, wenn es nicht vom klaren Sinn von der Elberfelder Bibel abweicht. Oder wenn du wirklich ein gutes Neues Testament suchst, gibt es das Konkordante Neue Testament. Meiner Meinung nach das Beste, was es für einen Laien gibt, der wirklich tiefer graben will. Altes Testament darfst du auch gerne mal in der Guten Nachricht lesen. Da wird manches klarer. Da ist die Elberfelder teilweise schwierig. Meine Empfehlung für die Eltern, für die Kinder, Hoffnung für alle. Für Teenager und Jugendliche, gute Nachricht. Die einzige Bibel, die ich niemandem empfehlen kann, ist die Bibel in gerechter Sprache. Das Ding ist gendergerecht und feministisch durchgestylt. Wenn du das liest, da gibt es jede Menge Jünger und Jüngerinnen und Apostel und Apostolinnen und überhaupt jede Menge Innen. Aber es gibt keine TeufelInnen, keine SatanInnen und du findest auch keine DämonInnen. Die bleiben alle maskulin. Ist das nicht interessant? An jeder Stelle, wo es irgendwo gendergerecht was zu verändern gibt, machen sie das. Nur wenn es um Teufel geht, da bleibt schön bitte maskulin. Na gut, also die kann ich nicht empfehlen. Noch ein paar kleine Tipps zum Bibellesen. Etwas sehr Hilfreiches, was Pastor Kenneth Hagin einmal geschrieben hat. Das Alte Testament offenbart uns die Schöpfung der Welt und Gottes Weg mit seinem auserwählten Volk. Es enthält das Gesetz, die Propheten, die Psalmen, die Sprüche. Es ist vor allem die Bibel der Juden. Die 4 Evangelien lernen uns über den Dienst, die Lehren, die Wunder und das Wirken Jesu. Sie erklären das Evangelium und den Heilsweg Gottes, aber sie wurden für mich geschrieben, nicht an mich. Interessant, was Kenneth Hagin da geschrieben hat. Ebenso die Apostelgeschichte. Sie erklärt die Anfänge der frühen Gemeinde, Taufe im Heiligen Geist, wie sich das Evangelium ausbreitete. Aber was nicht nur für uns geschrieben, sondern konkret an uns gerichtet ist, sind die Briefe des Neuen Testaments. Ich gebe in aller Rede hier gerade so eine Steilvorlage für einen College-Start. Die Briefe des Neuen Testaments, Briefe an wiedergeborene Gläubige der Gemeinde Jesu, die im Alltag versuchen, ihren Glauben zu leben. Und so sind sie auch adressiert. Lass mal zwei Beispiele geben. 1. Korinther 1, da heißt es, Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Brief, der in der Einleitung schon darauf hinweist, an wen er adressiert ist. An uns, die neutestamentlichen Christen. Oder der Apostel Petrus, er schreibt ersten Petrusbrief, 1. Kapitel. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Deswegen verbring wenigstens die Hälfte deiner Zeit beim Bibellesen in den Briefen des Neuen Testaments und du kannst schon mal nicht sehr viel verkehrt machen. In den Evangelien, was hat er gesagt? Go to the red. Jeff Crabtree vor einigen Jahren, als er hier war, die Predigt werde ich nie vergessen. Wenn du in den Evangelien die Aussprüche Jesu, die haben ja, gibt es eigentlich in Deutsch eine Red Letter Edition? Weiß das jemand? Gibt's. Neues Leben hat einer rausgebracht. Ah, okay. Go to the red. Das sind alle Aussprüche, die Jesus persönlich gemacht hat, markiert. Ich weiß noch, dass Jeff Crabtree darüber gepredigt hat. In den wichtigen Fragen des Lebens, go to the red. Aber auch Psalmen im Alten Testament und die Sprüche, ganz besonders die Sprüche, lege ich jedem nahe. Sprüche ist das praktischste Buch der ganzen Bibel. Lest da drin. Wir haben vergangene Woche gelernt, dass wir auch als Soldaten in Gottes Armee nicht jeden Tag in schwere Gefechte verwickelt sind. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank lässt Gott auch nicht mehr zu, als wir tragen können. Auch in der Welt wird selbst in einem Krieg der Soldat oder ein Soldat nicht jeden einzelnen Tag in Gefechte verwickelt sein. Aber deswegen liegt er nicht in der Hängematte, sondern er hält sich fit, er trainiert, er ist immer vorbereitet auf den Ernstfall. Er kennt seine Befehle, er weiß um jeden Handgriff. Ein gut ausgebildeter Soldat hat jeden Ernstfall 1000 Mal geprobt. Er weiß blind und exakt, was zu tun ist, wenn die Situation es erfordert. Und genauso wie wir es wissen können, wenn wir denn das Handbuch kennen und trainieren. Ich habe so ein paar praktische Beispiele rausgesucht. Wie gehst du im Alltag damit um, wenn man dich als Christen verleumdet oder beleidigt? Greifst du zurück? Oder fallen dir die Worte aus 1. Petrus 4 ein? Das heißt, wenn ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ich habe schon eine Menge erlebt in dieser Hinsicht. Ich weiß noch, als junger Christ, dass ich mal ein Jahr eine Umschulung gemacht habe in Frankfurt, in der Bundesfachschule für Kältetechnik. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber schon in der ersten Stunde, die wir hatten, wo wir uns nur vorstellen mussten, wo der Dozent vorne gestanden hat und gefragt hat, wer da alles ist, dann hat jeder so gesagt, was er für einen Beruf hatte, weil wir haben ja alle Umschulungen gemacht und der eine war Werkzeugmacher, der andere war Mechaniker, was auch immer. Und dann sagt der Dozent vorne, und was haben wir denn noch so für ausgefallene Berufe? Und dann schreit schon einer rein, ja, wir haben auch einen Pfarrer hier. Und das war am ersten Tag, in der ersten Stunde, ein Jahr. Ich sag euch, was die gehässig waren. Und damals als junger Christ hatte ich diesen Vers gelesen, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Eigentlich ist es ein Gütesiegel, wenn man schlecht über dich redet. Aber du brauchst diese Verse in dir, das ist deine Waffe, die du hast, wenn du in so eine Situation kommst. Was machst du, wenn sich eine geniale Gelegenheit bietet, deine Steuererklärung, sagen wir, ein klein wenig auszuschmücken? War vielleicht vor deiner Bekehrung früher ganz normal, aber jetzt? Lässt du da ausnahmsweise nochmal 5 gerade sein oder siehst du deine Bibel vor dir, wo fett mit gelbem Marker angestrichen ist, wer gestohlen habe, der stehle nicht länger. Und dann sagt er, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Diebe noch Habgierige noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir sollten als Christen nicht gewohnheitsmäßig und fröhlich in diesen Dingen leben. Wir können alle mal fallen, aber das, was die Bibel hier uns ausdrückt, ist, wir sollen diesen Lebensstil nicht haben. Was machst du, wenn die nette Kollegin oder der nette Kollege dir beim Betriebsausflug mit eindeutigen Absichten auf die Pelle rückt? Ich habe mal irgendwo eine Statistik, ich glaube 80% aller Seitensprünge beginnen irgendwo auf einer Firmenfete. Was machst du, wenn sowas sich anbahnt? Wohl dem, dem dann die Worte seines Handbuchs vor Augen sind. Besonders die aus Sprüche 5. Da heißt es, mein Sohn, sei aufmerksam und hör auf meine Lehre, denn ich weiß, wovon ich rede. Er könnte auch stehen, meine Tochter, sei aufmerksam. Das gilt für beide Geschlechter. Dann lernst du, überlegt zu handeln und an deinen Worten erkennt man, wie vernünftig du bist. Die Frau eines anderen Mannes kann sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit schönen Worten betört. Aber das Ende wird schmerzhaft sein und der Nachgeschmack bitter. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich mit in den Tod. Sie umgarnt dich, damit du nicht merkst, wie du in dein Verderben läufst. Mein Sohn, willst du wirklich mit einer anderen Frau vergnügen, mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Wie gesagt, das könnte nicht nur für meinen Sohn, auch für meine Tochter stellen. Fakt ist, wenn dir diese Verse bewusst sind, wenn du sie kennst, wenn das Ding im Ohr klingelt, stehen die Chancen gut, dass du den Kampf gewinnst, wenn du mal in so eine Situation kommst. Gottes Wort ist eine extrem effektive Waffe, eine Verteidigungswaffe, wenn man damit vertraut ist. Es nutzt nichts, wenn sie irgendwo im Wohnzimmerschrank in der untersten Schublade verschwunden ist vor 15 Jahren. Man muss damit vertraut sein und nicht nur oberflächlich. Ich hatte letzte Woche dieses Beispiel genannt mit dem Satellitenempfang, wo Kenneth Hagin in Amerika in seinem Dienst so eine riesen Satellitenschüssel aufgebaut hat und dann wollten die da in die ganze Welt senden und es hat nicht funktioniert, es kam kein Signal. Haben den Satellit da oben nicht gefunden, dann kommt dann ein Mechaniker dahin und der packt sein Werkzeug aus und nach 5 Minuten mit dem Schraubenzieher 2-mal gedreht und dann war das Ding auf Empfang. Und Kenneth Copeland sagt, was, das ist 2-mal Schraubenzieher, das war alles. Wir waren ja fast da. Das sagt er, hier unten sind es 2 Zentimeter, da oben waren es 20 Meilen. Deswegen ein Hinweis, die Bibel sorgfältig zu studieren. Ein so in etwa Bibelwissen führt selten zum Erfolg. Das Gegenteil. Kann fatale Folgen haben. Es finden sich so viele Beispiele in der Bibel, wo man das Wort Gottes leichtfertig ausgelegt hat oder wo Situationen gewesen sind, wo man sich nicht so an das gehalten hat, was Gott gerne wollte. Denk an dieses Beispiel, wo Saul zum König gesalbt worden war und Israel gerät in Bedrängnis von den Philistern, es drohte Krieg. Und Panik brach aus und in der Panik riefen sie nach dem Propheten Samuel, dass der beten und ein Opfer vor Gott darbringen würde für das Volk. Samuel war der Prophet, er war von Gott dazu bestimmt, er war der Mann, der Opfer darbringen könnte. Und so haben sie auf ihn gewartet. Er war zur damaligen Zeit auch das Sprachrohr Gottes. Und Samuel teilt Saul mit, auf ihn zu warten, bis er kommt und das Opfer darbringt. Eine Woche. Die Woche geht rum und Samuel, warum auch immer, ist noch immer nicht da. Und inzwischen gerät die Armee Sauls in Panik. Ohne Opfer dieses Priesters zieht keiner in die Schlacht gegen die Philister. Da hatten sie zu viel Angst. Und dann passiert das Verhängnisvolle. Warum auch immer. Saul verliert die Geduld. Was macht er? Macht ein Feuer und bringt selbst ein Opfer da. Er war aber König, kein Priester. Kaum ist er fertig, trifft Samuel ein und alles Rechtfertigen Sauls hilft nichts. Er hatte kein Mandat, dieses Opfer zu bringen und jetzt hat es ihn sein Amt gekostet als König und er verlor am Ende seine Krone. Da denkst du, ja, das sind ja alte Geschichten hier, das ist alles Testament, was in aller Welt geht uns das als Christen an, was da im Alten Testament drin steht. Fakt ist, diese alttestamentlichen Geschichten sind immer auch geistliche Bilder auf Dinge, die uns sehr wohl etwas angehen und uns etwas lehren. Alles, was das Handbuch uns lehrt, ist wichtig. Alles. Die ganzen Verhaltensregeln. Und wir Christen, wir sind zu schnell dabei, irgendwo über Dinge hinwegzugehen. Und dann sitzen die Leute bei mir in der Seelsorge. Ich mache ja keine Seelsorge mehr seit Jahren. Das sind dann freundschaftliche Gespräche, aber freundschaftlich-seelsorgerliche Gespräche. Und dann kommt dann einer und erzählt, boah, das war die einmalige Gelegenheit. Der absolut, der Hammer, die einmalige Gelegenheit. Seit Jahren will ich mich selbstständig machen. Und da kommt mir mein alter Bekannter Ferdinand des Weges und wir haben zusammen die Firma gegründet. Und das ist so toll gelaufen. Das war der Hammer am Anfang. Aber jetzt kommt er erst mittags ins Büro, fährt den ganzen Tag mit einem fetten Geschäftswagen durch die Gegend und die Arbeit bleibt bei mir liegen. Und jetzt will er auch noch ein neues Produkt vorantreiben, wo ich als Christ Riesenprobleme habe. Und dann sagst du als Pastor, das heißt, der Ferdinand ist kein Christ? Und warum hast du eine Firma mit ihm gegründet? Naja, ich wollte einfach nicht mehr länger warten. Und es sah ja auch alles so gut aus am Anfang. Und es ist ja nicht jeder, der kein Christ ist, ein schlechter Mensch, oder? Es ist unser Verstand, der sich die Dinge zurechtbiegt. Ja, nicht jeder, der nicht Christ ist, ist ein schlechter Mensch. Hat kein Mensch behauptet, sagt doch keiner. Aber wir sind als Soldat in dieser Welt in einem geistlichen Krieg. Und mein oberster Befehlshaber hat folgende Anweisung hinterlassen. Er hat gesagt in 2. Korinther 6, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was kann man da missverstehen? Das ist ein klarer Hinweis. Er sagt, was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Wie passen Licht und Finsternis zusammen? Die Neue Genfer Übersetzung sagt, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Elberfelder Luther sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das Neue Konkordante Testament sagt, werdet nicht ungleich gejocht. Das ist eine klare, simple Aussage. Und trotzdem treffe ich immer wieder Christen, die irgendwelche solche Sachen da eingehen und sich dann wundern, wenn nach ein, zwei Jahren oder fünf Jahren ein Riesenknall kommt. Und das gilt auch für Beziehungen. Es ist eine Sache, in einer Beziehung zu jemandem zu stehen und danach gläubig zu werden. Ob man dann auf der Stelle seine Firmenpartnerschaft kündigt, würde ich verneinen. Genauso in der Ehe, wenn der ein Partner gläubig wird. Da soll man bei seinem Partner bleiben, wenn der Partner es erträgt, sagt die Bibel. Das ist einer der wenigen Fälle, wo die Bibel darauf hinweist, wenn dein Partner da nicht mitziehen will, dann lass es. Aber es ist nochmal was anderes, wenn wir in eine Beziehung eingehen mit jemandem, der nicht gläubig ist. Und wie viele Männer hat es schon gegeben, die ihren holden Frauen erzählt haben, es ist alles kein Problem. Ich meine, ich hab's nicht so mit deinem Gott, aber ich komme prima zurecht. Du gehst schön in deine Kirche, ich muss ja dann überall mitmachen und alles schön und gut. Die Sache ist nur die, als Ungläubiger ist Jesus Christus ein Rivale irgendwann. Und genau diese Dinge sind so oft passiert, dass dann irgendwann der Partner eben nicht mehr mitzieht, weil er spürt, Jesus ist dir wichtiger als dein Partner. Es ist etwas anderes, wenn wir gegen besseres Wissen, klare Aussagen der Bibel, als Ungeduld oder Ungehorsam in ungleiches Joch eingehen. Der Preis ist oftmals enorm hoch. Ich war mir bereits in der Vorbereitung sicher, dass vielleicht der eine oder andere heute hier ist, der genau das hören sollte. Vielleicht kommst du mal zu mir, erzählst mir davon. Manchmal kann es vorkommen, dass wir in Situationen geraten, wo wir nicht eindeutig wissen, was zu tun ist. Und deswegen ist Kommunikation mit dem Befehlsstand so wichtig. Wir brauchen Kommunikation und Anleitung. Wir brauchen Bibellesen, wir brauchen Gebet. Wenn diese beiden Dinge von uns gelebt werden, dann dürfen wir auch im dicksten Schlachtengetümmel mit Gottes Führung rechnen. Ich weiß, wir haben auch unsere Kameraden um uns, die uns mit Weisheit Beistand sein können. Aber es gibt einfach Dinge manchmal, die kannst du nur selber rausfinden. Das Wort Gottes redet durch Predigten. Sonntagspredigten, ich weiß nicht über die Jahre, wie viele Predigten im Auto gehört. Tausende wahrscheinlich. Und immer wieder kommt es vor, dass Gott zu mir redet. Aber in einigen entscheidenden Dingen gab es nichts als Gott und sein Wort und ich. Und die erste große Erfahrung, die ich in der Beziehung hatte, war als junger Christ, kam damals von Australien zurück, war gläubig. Die ersten zwei Jahre, war eine Katastrophe, weil ich keine Heilsgewissheit hatte. Ich habe tatsächlich mehr als alles aus Gefühlen gelebt. Einen Tag habe ich mich gerettet gefühlt, am nächsten Tag dachte ich, das wird nichts. Und das war ein einziges Auf und Ab. Wenn du gute Sachen gemacht hast, wenn du brav und nett warst, dann hast du dich gerettet gefühlt. Und wenn du irgendwas verzapft hast, dann war alles wieder weg. Und hast gedacht, oh Gott, ist fertig mit dir, das wird nichts. Und das ist ein unmöglicher Zustand. So kannst du als Christ nicht leben. Und ich habe gelitten wie ein Verrückter darunter. Und Leute kamen zu mir und wurde über mich gebetet und frag nicht. Und dann kamen immer die ganz schlauen Sprüche. Ja, aber die Bibel sagt doch, hier steht, dass wer Gott kennt, weiß das. Das Innere sagt, aber lieber Vater. Ja, manchmal war das aber lieber Vater, aber manchmal war es die Route. Es war schlimm. Schlimmer Zustand. Und ich weiß nur, dass ich irgendwann mal abends ins Bett gegangen bin und es ging mir wieder Hundeelend. Und ich dachte so wieder drüber nach, ich sage, das ist kein Leben. So habe ich mir das nicht vorgestellt als Christ. Dass ich permanent hier wie ein Jojo auf und ab gehe. Und dann bin ich, 1 Uhr nachts aufgestanden, bin in die Küche. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und habe mich an die Bibel gesetzt und habe gesagt, Herr, ich stehe hier nicht eher auf, bis ich Frieden in meiner Seele habe. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ich weiß ja, wie lange ich gelesen habe. Kreuz und quer durch die Bibel geblättert, hier gelesen, da gelesen. Und innerlich nur geschrien. Ich sage, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Dieses, was wir als Rhema bezeichnen, ein Reden Gottes, wo der Geist Gottes in dein Leben hineinredet, so laut und so deutlich, dass du es einfach nicht überhören kannst. Ich sage, Herr, ich stehe nicht auf. Und wenn ich morgen früh 8 noch hier sitze, ich stehe hier nicht auf, sei denn du redest zu mir. Und ich blätter in der Bibel und blätter in der Bibel und blätter in der Bibel. Und irgendwann schlage ich 1. Johannes 5 auf. Und dann habe ich im 1. Johannes 5 gelesen. Und da kam diese Stelle, wo es heißt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Dachte ich, das fängt ja schon gut an. Wer hat das Zeugnis in sich? Ich habe es aber nicht. Und dann steht, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann kam dieser Hammersatz. Da schreibt der Apostel Johannes, er sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Und das war, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt lest es bitte nochmal. Was steht hier? Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Er hat ja an Christen geschrieben. Und diese Christen waren auch verwirrt. Und zum Schluss dieses Briefes schreibt er, das habe ich euch alles geschrieben, diese 5 Kapitel, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Ich sagte, Geist Gottes, lese es nochmal. Ich habe es nochmal gelesen, ich glaube, ich habe es 10-mal gelesen. Er sagt, was steht da? Dass ihr ewiges Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nicht mehr, nicht weniger. Glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes? Ich sage, ja, natürlich glaube ich. Dann find jetzt deinen Frieden. Und das war der Moment, wo ich eine innere Befreiung gefunden habe und Ruhe reinkam in mein Leben. Das kann mir niemand erzählen. Es gibt Dinge, wo du Fragen hast oder dich in deinem Leben drücken irgendwo. Leute kommen zu dir, die meinen es gut, aber sie können es noch so gut meinen, es geht nicht ins Herz. Kennt ihr sowas? Oder ihr guckt alle so, als hättet ihr von sowas noch nie gehört. Das war der Tag meiner Befreiung. Ich war ein anderer Mensch. Aber der einzige Weg, das rauszufinden, war, im Wort zu graben und zu sagen, Herr, du musst es mir zeigen. Ich möchte euch alle einladen, die Augen für einen kleinen Moment zu schließen. Und ich werde gleich für 3 Dinge beten. Wenn etwas davon auf dich zutrifft, möchte ich dich bitten, kurz deine Hand zu heben. Du musst nicht aufstehen, du musst nicht nach vorne kommen, du bist lediglich eingeladen, kurz deine Hand zu heben. Vielleicht der wichtigste Augenblick des ganzen Gottesdienstes. Da ist vielleicht eine Gruppe, das sind Menschen hier, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, wenn du noch nie Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, dann ist heute dein Tag. Triff in deinem Herzen eine Entscheidung und lade Jesus Christus heute Morgen ein, in dein Leben zu kommen. Die zweite Gruppe ist die, du hast eine klare Entscheidung für Jesus getroffen, aber dir geht es heute Morgen so ähnlich wie mir damals. Du bist dir deiner Errettung nicht sicher. Und es sind vielleicht auch Menschen hier, die einmal einen Anfang gemacht haben mit Jesus, aber du hast ihn aus den Augen verloren. Du bist eine Zeit lang mit Jesus gewandelt, aber du hast ihn aus den Augen verloren. Und Gott sagt dir heute Morgen, lass alle Selbstvorwürfe und alles schlechte Gewissen zurück. Komm heute zurück. Komm heute zurück. Jesus wartet auf dich. Also, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, wenn du heute Morgen dich ausstreckst und sagst, Herr, ich brauche Heilsgewissheit. Oder wenn du einen Neuanfang suchst, wenn du spürst, dass Gott dich angesprochen hat, dann hab jetzt den Mut, ganz kurz deine Hand zu heben. Ist irgendjemand hier? Vielen Dank, vielen Dank. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand hier? Lass das nicht an dir vorübergehen. Wenn Gott dich angesprochen hat, dann heb kurz deine Hand als Zeichen. Danke. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der uns ruft, der uns nachgeht. Herr, du möchtest unser Gott sein. Danke dir für all die, die eben ihre Hand gehoben haben, Herr. Bete, dass du ihnen begegnest, Heiliger Geist, dass du all die Not und alles, was da ist, dass du all dem begegnest. Dass jeder, der sich nach dir ausstreckt, etwas empfängt. Danke, Herr. Amen. Wir haben ein Gebetsteam nachher hier vorne und ich lade dich ein, wenn du Gebet suchst, komm nach vorne, lass für dich beten. Lass dir von Geschwistern Hände auflegen, was immer deine Not ist, was immer es ist, Gott ist hier. Wir haben jetzt noch das Abendmahl, das wir zusammen feiern. Die Ordner können das schon mal austeilen. Und ich habe diese Woche den neuen Bericht gekriegt von Open Doors. Ich weiß nicht, wer von euch Open Doors liest, diese Magazine. Und da ist der neue Verfolgungsindex rausgekommen. Und es ist noch schlimmer geworden. Also jetzt sind wir mittlerweile bei etwa 200 Millionen Christen weltweit. 200 Millionen, die unter Verfolgung leiden, in irgendeiner Form. Nicht alle unter lebensgefährlich, ihr könnt schon austeilen. Wir teilen es erst aus und wir nehmen es dann gemeinsam. 200 Millionen Menschen, die verfolgt werden, nicht alle lebensbedrohlich, aber es sind ein Haufen Leute, die tatsächlich jeden Tag um ihr Leben bangen müssen, weil sie Christen sind. Und in diesen Open Doors Heften sind auch immer Berichte drin, Zeugnisse von Menschen. Und ich lese die jetzt schon so lange und es ist so erstaunlich, dass das, was die Leute sich am meisten wünschen von allem, ist zu wissen, es gibt Menschen da draußen, die für uns beten. Ihr würdet es nicht denken, dass sie sagen, die könnten uns Geld schicken oder die könnten das machen oder jenes machen. Dieses Gefühl, dass es Menschen gibt, die für mich beten, ist das größte Geschenk, das wir machen können. Und wenn wir jetzt hier Abendmahl feiern, wir feiern es einmal als Familie der C3 Hanau, aber wir sind auch ein weltweiter Leib. Wir sind eine Familie. Und es war Jesus unwahrscheinlich wichtig, als eine der letzten Dinge, die er getan hat in seinem Leben, das Abendmahl mit seinen Jüngern zu feiern. Es war ihm ein Riesenanliegen. Wenige Stunden, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Diese Gemeinschaft zu haben. Und es ist etwas ganz Wertvolles. Wenn wir Abendmahl feiern, wir drücken damit aus, wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Einer für alle, alle für einen. Wir sind ein weltweiter Leib. Und diese Gemeinde ist für einen horrenden Preis erkauft worden. Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief darüber, er sagt, dass es Gemeinden gab, die aus dem Abendmahl eine relativ profane Party gemacht haben. Er sagt, da waren Zustände, dass wenn du hingekommen bist, war die Hälfte von denen schon betrunken, die Hälfte vom Tisch war schon weggefuttert, die guten Sachen waren alle schon weg. Es gab Rangeleien in der Rangordnung und was alles. Und er hat es angeprangert. Er sagt, das ist nicht der Leib Christi. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns prüfen, bevor wir das Abendmahl nehmen und gucken, dass unsere innere Haltung in Ordnung ist, dass wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und dazu lade ich jetzt ein. einen kleinen Moment drüber nachdenken, was es heißt, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Es gibt wenige Dinge, die Jesus angeordnet hat. Er hat auch nicht reingeschrieben, wie oft wir das Abendmahl nehmen sollen. Er sagt nur, so oft ihr dies tut, so oft wir das Brot brechen und so oft wir von dem Kelch trinken, sollen wir an ihn denken, was er getan hat. Und auch daran denken, dass er irgendwann zurückkommt. Das ist eine Einladung an uns. Lasst uns das gerade jetzt tun, für einen kleinen Moment. Danke. Für einen kleinen Moment innerlich Gott danken, dass er uns Jesus gegeben hat. Lasst uns zusammen aufstehen. Jesus, so wollen wir das tun, was du uns angeordnet hast, dass wir zu deinem Gedächtnis das Abendmahl nehmen, Herr. Dass wir daran denken, was es dich gekostet hat, dass wir daran denken, dass du das Haupt deiner Gemeinde geworden bist, dass wir Familie geworden sind, dass wir ewiges Leben empfangen haben durch deinen Tod am Kreuz, Herr. Danke für deinen Leib, den du hast brechen lassen für uns. Und danke für das Blut des neuen Bundes, das für uns vergossen wurde, zur Vergebung unserer Schuld, Herr. Danke, Herr. Amen.